Beim Thema Barmherzigkeit habe ich mal versucht, ganz weit auszuholen. Nämlich, ich bin jetzt kein Spezialist über antike Mythologie und Götterkunde, aber die Götter der Antiken, die waren gar nicht so sehr barmherzig. Die waren eifersüchtig, haben sich umgebracht. Der Mars war der Kriegsgott und da ging es richtig heiß her. Gut, dass ich kein Gott war damals. Also, wenn man das so also erstmal berücksichtigt, das haben die Leute im Kopf gehabt. Ja. So diese Götterwelt, die sich da entwickelt hat von den anderen orientalischen Göttern, wissen wir gar nicht so viel. Wir wissen dann noch ein bisschen was aus der Bibel von den Göttern, die die Nachbarvölker hatten. Da gab es den Baal, den Mammon und so weiter. Und die waren alle die Konkurrenz zu dem Gott Yahweh. Und deswegen ist es so bedeutsam, dass wir heute uns ganz klar die Trennlinien, was ist das Neue, nicht nur der jüdisch-christlichen Religion, sondern da runter auch noch, was ist das Neue, was Jesus gebracht hat. Denn, dass Gott barmherzig ist, steht im Alten Testament, steht im Koran, steht da bei den Monotheistischen überall. Aber Jesus hat da einen neuen Akzent gesetzt. Nämlich in diesen monotheistischen Religionen, Judentum, Islam und Christentum, da ist die Eigenschaft Gottes, dass er barmherzig ist, eine ganz zentrale Eigenschaft. Und Gott ist von Jesus als ein Gott der Liebe offenbart worden. Und deswegen war für Jesus ganz wichtig, dass er die Aspekte der Barmherzigkeit besonders hervorhebt und herausarbeitet. Und die Barmherzigkeit hat zwei Aspekte. Einmal Linderung der Not, das haben wir schon gehört, die Werke der Barmherzigkeit, da geht es immer um körperliche oder seelische Not. Und der zweite Aspekt ist Vergebung der Schuld. Also in der Bibel wird Gott als der barmherzige Richter, der macht er dann, verteilt er nicht mehr Brötchen beim Endgericht, sondern seine Barmherzigkeit besteht darin, auch dem schuldigen Menschen Zugang zum Himmel zu verschaffen, also diese Vergebung der Schuld. Jesus hat es dann in ein Gleichnis gepackt mit dem, der seinem König Riesenvermögen geschuldet hat und da kam er auf den Hof und da hat er seinen Mitknecht für ein paar Kopeken, kann man sagen, ins Gefängnis werfen lassen. Hättest du nicht auch gegen deinen Mitknecht barmherzig sein können, war dann so die Aussage. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist unser Gott barmherzig? Hat er nichts anderes zu tun oder ist ihm nichts Besseres eingefallen? Oder wie ist es eigentlich? Und dazu gibt es zwei Betrachtungsweisen. Zum einen, wenn er die Schuld vergibt, mit Schuld wären wir dem Tod, dem seelischen Tod ausgeliefert. Da gibt es keine Perspektiven. Wenn uns die nicht verziehen wird, dann ist ewiger Tod die Konsequenz. Also, aber Gott ist ja ein Gott des Lebens und er möchte das Leben, auch unser Leben möchte er, und zwar nicht nur für ein paar Jahre hier auf der Erde, sondern für ihn ist Leben immer etwas Ewiges. Seit Ewigkeit hat er an uns gedacht und in Ewigkeit wird er an uns denken. Dass wir hier auf der Erde mal für ein paar Jährchen sind, ist ja gemessen an der Ewigkeit ein Wimpernschlag, ne? Also Gott ist ein Gott des Lebens und deswegen möchte er, dass wir lebend sind, Leben haben und dazu ist die Barmherzigkeit notwendig, alles, dass er alles verzeiht, was diesem Leben entgegensteht, was unser Leben beeinträchtigen kann oder verhindern kann. Und das ist jetzt nochmal ein Zacken schärfer, weil Gott ein Gott der Liebe ist, nicht nur des Lebens, sondern auch der Liebe, und Liebe sich nur in der Freiheit wirklich entwickeln kann, hat er uns die Freiheit geschenkt. Selbst auf das Risiko, dass wir die Freiheit falsch gebrauchen und eben uns daneben benehmen, alles tun, was dem Leben, dem menschenwürdigen Leben hinderlich ist und auch dem Leben mit Gott hinderlich ist. Das hat er sozusagen mit einkalkuliert, dass es zur Freiheit gehört. Sonst wäre es keine Freiheit, wenn wir nicht auch sündigen könnten. Denn nur mit der Freiheit kann die Liebe existieren. Und für ihn war die Tatsache, dass wir in der Liebe wachsen, wichtiger als die Tatsache, fehlerlos zu sein. Hätte uns ja auch erschaffen können, fehlerlos. Hat es ja bei Maria geschafft. Warum nicht bei allen? Also wenn es so einfach gegangen ist, hätte es machen können. Aber diese Freiheit zu haben, um sich in der Liebe für ihn zu entscheiden, das war ganz zentral wichtig. Also, Gott ist ein Gott der Liebe, des Lebens, und deswegen ist die Barmherzigkeit für ihn die Konsequenz. Wenn er nicht barmherzig wäre, dann wäre er kein Gott der Liebe und dann wäre er auch kein Gott des Lebens. Wäre beides nicht möglich. Und dass er zu dem zweiten Aspekt zur Barmherzigkeit gehört, Linderung der Not, dass er uns alles schenkt mit der Erde, mit der Schöpfung, was wir zum Leben brauchen, was unsere Bedürftigkeit dem entgegenkommt, das ist dann eine Konsequenz, dass er Gott des Lebens ist. Also wir bräuchten nach seinem Plan keinen Mangel haben an nichts. Es ist alles auf der Erde vorhanden. Wir müssen es nur intelligent und nach seinem Willen verwalten und dann muss niemand verhungern und kommt niemand um in den Nöten, wie heute Menschen umkommen. So, das ist also jetzt erstmal so als Vorspann. Warum ist Gott barmherzig? Es ist notgedrungen, dass er barmherzig ist, sonst wäre er nicht der Gott. Das nennt man Theologie. Es ist logisch, dass es so ist. Und von daher stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn das bei Gott so ist, wie war es denn beim Menschen? Und die Israeliten und die ganze Bibel ist voll von den verrücktesten Erfahrungen überhaupt. Es geht los mit Abraham. Die Zeit vor Abraham, lassen wir mal die ganze Schöpfungsgeschichte weg, steigen wir bei Abraham auf. Und es steht nicht so genau drin, aber dass der Gott Yahweh, unser Gott, ihm gesagt hat, jetzt schlacht mal deinen Sohn, halte ich für ausgeschlossen. Und nach dem, was wir unter Barmherzigkeit und Liebe verstehen, ist es undenkbar. Also wie erklärt sich sowas? Es erklärt sich dadurch, dass der Abraham in Ur in Chaldäa, weit weg vom gelobten Land, auch Götter um sich hatte. Da war ja alles voller Götter. Also jeder anständige Mensch hatte mindestens ein paar Götter auf seiner Seite, die ihm helfen, da sich durchzusetzen und sein Leben zu sichern. Und darunter war wohl auch der Gott Moloch und dem musste man Menschenopfer bringen. Dann war er wohlgesonnen. Und auch wenn es so nicht in der Bibel steht, ist es anzunehmen, dass Abraham den Moloch kannte oder zumindest von ihm wusste und er Gott besonders wohlgefällig sein wollte, und was macht er? Seinen einzigen Sohn auf den Scheiterhaufen bringen. So, und da ist der Gott Yahweh eingesprungen und hat gesagt, halt, stopp, so nicht. Er ist ein Gott des Lebens. Also musste Gott, der Yahweh, diesen Isaak retten. Und das hat er gemacht. Er hat einen Engel geschickt und gesagt, so, deinen Sohn bitte nicht unter das Messer und aufs Feuer. Und das war die erste Offenbarung dieses Gott Yahwehs überhaupt. So, seitdem ist nichts mehr die Rede von den chaldäischen Göttern und was da alles so gewesen ist, sondern dieser Gott hat ihn in ein gelobtes Land geführt, wo es Leben gibt. Nämlich, wo Milch fließt und Honig.
Das ist,
bitte? Und Wasser.
Und Wasser natürlich, klar, sonst gibt es ja keine Milch.
Das Erste.
Ohne Wasser. Also, dieser Gott des Lebens hat ihn rausgeführt aus dem Gott, aus dem Land des Gottes Moloch oder andere, wie die auch geheißen haben mögen, damit er eine Zukunft hat, damit er Leben hat in seinem Sohn über Generationen, so viele wie die Sterne stehen, heißt es in der Bibel. So, und mit diesem Gott, der so menschenfreundlich ist und so viel Gutes tut, da ging es den Juden überhaupt nicht gut. Da haben sie gehungert, schon mal in der, beim Auszug aus Ägypten in der Wüste. Und wenn die Feinde kamen und haben sie dann niedergemacht und bedrängt und alles sowas. Und da hat sich eine Theologie entwickelt, was man heute als die Logik des Tun-Ergehens-Zusammenhanges bezeichnet. Nämlich, die Israeliten, das haben ja die Propheten ja auch mehrmals deutlich gesagt, die sich von Gott abwenden, also geht es ihnen schlecht. Also, dieser Gott, dem sie nicht folgen, der überlässt sie ihrem Schicksal und da geht es ihnen schlecht. Dann werden sie von den Feinden besiegt. Und die Israeliten, die waren noch nicht ganz so weit, dass sie gesagt haben, wir rennen hier in unser eigenes Verderben, sondern die haben gesagt, Gott straft uns. Der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der sollte uns eigentlich nicht strafen. Aber er tut's, weil wir ihm nicht gehorchen. So haben die Israeliten den Schluss gezogen. Und deswegen, jedem, dem schlecht ging, hieß es gleich, das ist eine Strafe Gottes. Der Erzbischof von Bamberg hat in diesem Zusammenhang die Redewendung Corona ist eine Strafe Gottes als eine Gotteslästerung bezeichnet. Also Gott straft niemand. Allenfalls überlässt er uns der eigenen Freiheit, vom Baum zu knallen oder so, wenn wir das unbedingt wollen. Aber er hat es nicht nötig, uns zu strafen. Und deswegen dieses Konzept, dass das ein strafender Gott ist, der ist bestenfalls alttestamentlich in den Anfangsphasen. Später wurden dann die Propheten mit allen möglichen Aufträgen an den barmherzigen Gott zu erinnern, zum Volk geschickt. Und bei dieser Vorstellung, Gott straft, also hat sich dann auch die Vorstellung herausgebildet, Moment, er straft nicht willkürlich, sondern er ist gerecht. Er straft genau nach der Schuld, die sich die Menschen zukommen, zustoßen lassen. Aber diese Gerechtigkeit, nach dieser Logik, die wurde gründlich widerlegt. Denn es heißt auch in der Bibel, die Gerechtigkeit Gottes besteht in seiner Barmherzigkeit. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Nicht, dass er sagt, Moment, so viel hast du falsch gemacht, so viel Strafe trifft dich jetzt. Das ist eine Gerechtigkeitsvorstellung aus der vorbiblischen Zeit oder wo auch immer. Aber Gott straft nicht, er ist gerecht und verzeiht dort, wo es recht ist. Also wenn er als Richter in der Bibel genannt wird, dann ist er der Richter, der die Menschen wieder aufrichtet, wenn sie gefallen sind und nicht abrichtet. Das ist ein sprachlich ein feiner Unterschied. Ne? Er ist Richter, ja, aber einer, der die Menschen aufrichtet. So, und Jesus wird nicht müde, immer wieder in allen Tonlagen zu betonen, dass Gott, sein Vater und er natürlich auch, barmherzig ist. Und die Methode, um von Jesus seine Lehre rüberzubringen, das waren eben die Gleichnisse. Und da gibt es massig Gleichnisse von, wie schon genannt worden ist, von dem barmherzigen Samariter. Das ist ein glänzendes Vorbild, dem man folgen muss, oder der barmherzige Vater, der auf seinen Sohn wartet, bis er nach Hause kommt, der nicht sagt, ach, jetzt kommst du auch noch daher. Erinnerst du dich noch damals, als du mein Vermögen durchgebracht hast? Nee. Also Jesus sagt schon in einigen wenigen Beispielen, dass Gott barmherzig ist. Aber es gibt eben auch die Gleichnisse, wo man fragen kann. Also da gibt es zum Beispiel die Sache mit den törichten Jungfrauen. Fünf waren klug, fünf töricht. Die fünf törichten, die wussten es halt nicht besser, waren halt dumm. Also man müsste eigentlich übersetzen, die fünf dummen Jungfrauen. Die hatten kein Öl in den Lampen und standen dann draußen und wurden nicht reingelassen. Ganz schön unbarmherzig, würde ich mal sagen. Hätte doch dieser Bräutigam sagen können, komm, ihr seid so dumm, kommt da rein, da esst ihr wenigstens was Schönes bei der Hochzeit. Also, aber nein, ich kenne euch nicht, hat er gesagt, draußen bleiben. Oder in einem anderen Gleichnis, wo der König seinem Sohn Hochzeit bereitet hat und alles hergerichtet, Mastkalbe geschlachtet und die Leute kommen nicht. Nochmal rausgeschickt. Sind immer noch nicht alle da. Nochmal wirklich jeden hin zum Kunst an jeden Zaun und Straße reingeholt, bis der Hochzeitssaal voll war. So, und jetzt kommt der Paukenschlag. Einer war dabei, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und den hat er fesseln lassen und rausschmeißen lassen. Wo bleibt da die Barmherzigkeit? Ist doch klar, wenn der keine Zeit hat, sich anders anzuziehen, dass er dann in seiner Feld- oder Straßenkleidung da daherkommt. Also das könnte man als ein Fragezeichen zur Barmherzigkeit Gottes verstehen, wenn er da so, also einmal waren sie dummen, einmal hat er keine Zeit gehabt zum Umziehen. Und einmal hatte ein Verwalter Angst, der hatte zwar ein Talent gekriegt, aber der wusste, der ist ganz streng, den muss ich alles wieder zurückgeben, dass ich ja nichts falsch mache. Dann hat ihm sein einziges Talent wieder zurückgegeben und der wurde rausgeschmissen in die Dunkelheit, wo Heulen und Zähne knirschen. Fragt man sich auch, Moment, was ist das für eine Botschaft? Ist da wirklich Gott so barmherzig? Hätte nicht sagen können, na gut, du hast Angst gehabt, hast nichts falsch gemacht, ich habe mein Geld wieder, auch gut, schwamm drüber. Aber dass man den fesselt und rausschmeißt und dem das auch noch wegnimmt, dass er gar nichts hat. Ja, und dann stellen sich große Fragezeichen an die Barmherzigkeit Jesu, wie der mit den Pharisäern umgegangen ist. Schlangenbrut und Natterngezücht und ihr kriegt nicht das Reich Gottes und alles sowas. Dabei haben die nichts Böses gemacht. Die haben alles genau so gemacht, wie es im Gesetz des Mose steht. Alles buchstabengetreu befolgt. Kein Fehler gemacht, bloß nicht. Sonst wären sie ja keine Schriftgelehrten gewesen. Also die waren vorbildliche Juden. Bis auf Punkt und Komma vorbildlich. Und genau das hat Jesus nicht gepasst. Und gesagt, ihr kommt da nicht rein. Bei so gewissenhaften Menschen keine Barmherzigkeit? Fragezeichen. Ja, und dann noch das Unkraut, was auf dem Acker auch noch gewachsen ist. Da kommt Barmherzigkeit. Lass es wachsen bis zur Ernte und dann trennen wir es vom Weizen. Ja. Ich möchte jetzt nicht noch ein weiteres Fass aufmachen in dieser Serie. Da spielt nämlich der Judas noch eine Rolle rein. Ja?
Also ich glaube, dass bei diesem Gleichnis es nicht primär um die Barmherzigkeit Gottes geht, sondern um etwas anderes am Stellen.
Ja.
Und deswegen erscheint das so, dass er noch unbarmherzig ist.
Genau.
Und ja. Sehr genau sagen, also wenn ihr selbst nicht barmherzig seid oder nicht, wenn das nicht von innen kommt, sondern nur äußerlich Frömmigkeit ist,
ja,
dann hat es auch keinen Wert.
Naja.
Und ich denke, das sind die Sachen, oder?
Jetzt, das erklärt, warum vor dem Konzil niemand die Bibel lesen durfte. Denn der wäre genau an diesen Stellen gestolpert. Wenn man es nicht richtig erklärt und den Hintergrund und die eigentliche Aussage zu erkennen sich offenlegt, dann kommt man wirklich auf eine schiefe Sicht von Barmherzigkeit und dann kommt man zum Rachegott, den es ja noch über Jahrhunderte im Christentum auch noch gegeben hat. Also es ist ja nicht so gewesen, dass der Rachegott mit der Geburt Jesu dann ins Altersheim geschickt worden ist, sondern der war noch in meinem Lob Gottes, hieß es früher. Da standen ganz viele Gebete drin und da stand unter jedem Gebet drin, wie viele Tage Ablass man bekommen hat. Loslösung von Sündenstrafen. Ich habe natürlich immer nur das Gebet gesprochen, wo es 365 Tage Ablass gab. Die mit 14 Tagen, die habe ich alle überblättert. Also so schlau war ich damals schon. Hab gut mitrechnen können. Okay, also jetzt wissen Sie auch, warum diese Geschichte mit dem Ablass heute ganz doll und schwer verständlich rüberzubringen ist. Also man kann es kaum erklären, ja?
Aber das war ja damals quasi eine Hilfestellung der Kirche. Denn damals die Leute, die haben also so Vorsorge und so weiter, die haben ja gedacht, also wir sind alle verdammt. Wir haben gar keine Chance. Ja? Und wie können wir das Erbarmen Gottes dann wieder kriegen? Und dann hat die Kirche, das war damals so in der Zeit drin, ja, das war die Hauptzeit und so. Und dann hat die Kirche das als Hilfestellung gegeben. Das ist natürlich das Aufbauen.
Nee, es war gut gemeint, aber am Ende kam der Ablasshandel raus. Ne? Das war also nicht so günstig.
Ich habe das noch erlebt, ich habe das auch gemacht, raus und rein in die Kirche und das Gebet und so weiter. Und dann, ich habe mich dann, ich weiß, es war dann Ende der 50er und ich weiß noch, dass ich irgendwann mich angefangen habe zu fragen, ja, was habe ich eigentlich gemacht und was geht jetzt eigentlich weg? Und dann habe ich gedacht, ihr habt doch einen Knall. Nee, mache ich nicht mehr und kann es halt auch nicht mehr. Ja. Aber das war ganz eigenartig. Ja. Also man musste das machen und man ging dann raus aus der Kirche wieder rein.
Also es hat jedenfalls ziemlich lange gedauert, bis man in der katholischen Kirche eingesehen hat, der liebe Gott hat keine Schuldenbuchhaltung und kein Sündenregister, wo wir eingetragen sind, sondern wenn er ein Buch hat, dann ist es das Buch des Lebens, von dem spricht die Bibel und nicht vom Sündenregister. Aber die Zeiten sind vorbei.
Naja, diese Tagerechnung ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Wenn man über Ewigkeiten
klar,
nachdenkt.
Na ja. Also. Nee, ich habe mich dann immer gefragt, wenn von Sündenstrafen die Rede ist, wer verhängt die Strafen eigentlich?
Ja.
Wenn wir davon ausgehen, Gott ist barmherzig, der straft nicht. Mhm. Also muss es eine Instanz geben, die die Strafen verhängt.
Die Eltern.
Na, die Eltern strafen nicht nach dem Fegefeuer.
Nein, meine
nicht. Also, es war so die waghalsige Behauptung, also die Sündenstrafen, wie auch immer es definiert werden. Jedenfalls müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Bei Gott wären wir nicht. Die größte Strafe Gottes ist, dass er uns unseren eigenen Weg gehen lässt. Nach unserem eigenen Gut dünken, nach unserer lieblosen Überzeugung. Na, wenn du schon unbedingt möchtest, ich kann dich nicht aufhalten, ich habe dir die Freiheit gegeben, dann schau, wie du damit zurechtkommst. Und aber kehr rechtzeitig um, bevor es zu spät ist. Das ist so die Taktik Gottes. In den Evangelien kommen sehr viele Stellen vor und auch im Alten Testament natürlich. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, der zentrale Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Im 6. Kapitel. Also, das ist unser Auftrag, barmherzig zu sein. Es ist nicht die Qualifikation von besonders Guten, sondern ihr alle seid barmherzig. Das ist das Erkennungszeichen. Oder wie es im Epheserbrief heißt, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wenn ich solche Stellen lese aus Paulusbriefen, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, da kommt bei mir immer der Verdacht, da war doch was. Das schreibt er doch nicht grundlos, seid barmherzig. Vergebt einander, sondern er hat genau gewusst, die haben gezankt bis aufs Messer. Ne? Wer hat Recht und wer ist näher bei Paulus oder beim lieben Gott oder sonst irgendwas. Und Da muss der Paulus natürlich einschreiten und sagen, seid barmherzig, vergebt, wie Gott euch vergibt. Oder im ersten Petrusbrief genauso, der Verdacht, wenn er schreibt, seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig. Na, größer, intensiver und nachdrücklicher kann man den Appell gar nicht formulieren. Wenn man da gegenüberstellt, wie im Alten Testament von Barmherzigkeit geschrieben wird, im zweiten Buch Mose, da heißt es im 33. Kapitel, ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Und ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Keine Gleichbehandlung. Also da hat Gott schon sich nochmal vorbehalten, Moment, ich entscheide, wie viel ich verzeihe oder wie viel ich den anderen gnädig sein möchte oder so. Das ist höchst...
Das ist doch kein Widerspruch, denn der eine braucht mehr und der andere weniger.
So ist es richtig, ja. Aber da kommt jetzt ein ganzer Schwall von Gnadenlehre rein. Und bei der ganzen Gnadenlehre, da kann man sich an den Universitäten semesterweise Vorlesungen anhören, weil das eine umfangreiche Materie ist. Aber fest steht jedenfalls, Gott schenkt nicht Gnaden im Gießkannenprinzip, alle gleich viel, sondern jedem so, wie er es verwalten kann. Die Gnaden. Ne? Ja gut, wie es braucht oder wie es verwalten kann. Diese 10 Talente hat er dem gegeben, der fähig ist, 10 Talente zu managen. Ja? Also so steht es denn jedem so, wie er, wie war der genaue Wortlaut, wie er fähig ist oder irgendwie so ähnlich ist es da. Also?
Ich habe schon bei Weinberg so, wenn er sagt, nach einer Stunde kriegst du leicht gewonnen.
Genau, genau. Also auch da keine Gleichbehandlung,
der
sondern.
Der hat ja nur gemordet, das ganze Leben lang, sonst wäre er eh nie richtig worden. Und dann sagt er, du kommst heute ins Paradies.
Und da sehen wir schon den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit Gottes und unserer Gerechtigkeit. Ja. Unsere Gerechtigkeit würde sagen, Moment, er hat nur eine Stunde gearbeitet, also kriegt er ein Zwölftel. Das wäre die Gerechtigkeit der Gewerkschaften. Aber Gott ist kein Gewerkschafter, sondern sagt, ich verschenke euch, was ihr nötig habt. Und der nur eine Stunde gearbeitet hat, der hat trotzdem einen ganzen Tageslohn nötig, um seine Familie zu ernähren. Ne?
Aber wir können nicht so schachern, dass wir sagen, wir halten uns zurück.
Ja, genau, das funktioniert. Nee. So, und in dieser Vorstellung, so wie wir leben, so wie wir Gott gehorchen, so geht es uns dann, wie im Alten Testament eben die Vorstellung war. Da heißt es im zweiten Buch der Chronik, dass die Voraussetzung, dass man Voraussetzungen erfüllen muss, damit Gott barmherzig ist. Da heißt es nämlich, wenn ihr zum Herrn zurückkehrt, werden eure Brüder und Söhne Erbarmen finden bei denen, die sie als Gefangene weggeführt haben. Sie werden in dieses Land zurückkehren dürfen, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Er wird sein Angesicht nicht von ihm abwenden, wenn ihr zu ihm zurückkehrt. Also die Barmherzigkeit Gottes gibt es nicht nachgeschmissen, sondern es ist eine Frage von Beziehung. Versuchen wir, eine gute Beziehung mit Gott zu haben, dann ist er barmherzig. Wenn wir nicht uns ihm zuwenden, dann können wir mit seiner Barmherzigkeit gar nichts anfangen. Dann können wir die gar nicht ertragen oder so.
Ein sehr herbes Gleichnis ist ja das von dem Pharisäer und dem Lazarus. Dem armen Lazarus nicht.
Ja.
Das ist auch von einem Armen nicht die Spur zu hören.
Ja, genau. Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch irgendwas anderes.
Ja. Also jedenfalls in den Psalmen kommt dieser Satz, den wir auch häufig im Gottesdienst haben. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Wissen Sie, was Huld ist? Es kommt ebenso wenig im deutschen Sprachgebrauch vor wie Barmherzigkeit.
Wohlwollen.
Ja?
Deshalb hatte ich nämlich eben schon, dass Sie sagten, so, wenn ihr euren eigenen Weg geht, das ist nämlich eigentlich sicher, man hat dann eine Freiheit, den eigenen Weg zu gehen, dann bist du, weißt du schon, wohin. Ich finde, das ist nicht mal so die Gottesferne, sondern eigentlich erst ein Angesicht über uns leuchten. Alleine darin zeigt sich doch schon diese Zuwendung.
Genau, ja. Also Huld ist die Zuwendung.
Ja, ja. Mhm.
Ja.
Ja, aber ich denke, bei Huld ist ja immer so eine Stufe, nicht ja. So der Herr, der tut sich huldvoll dem Knecht zuwenden oder so.
Ja, ja, ja. Ja.
Also, das ist ja. Also, habe ich
nur den Eindruck. So ein bisschen mit Gnade verwandt.
Ja,
ne?
Sich zu huldvoll zu ja. Sein.
Nicht das andere. Also im weltlich Mächten macht es Sinn.
Ja.
Huldvoll.
So, und diesen ganzen Opferkult, den es da gegeben hat, um Gott barmherzig zu stimmen und seine Gunst, seine Huld sich zu sichern, haben sie natürlich im Alten Testament einen ausgeklügelten Opferkult gehabt. Und im Prophet Joel heißt es, weil die Pharisäer, und das heißt auch in der Bibel, dass sie die Kleider zerrissen haben wegen irgendwas und so. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Da kommt wieder so ein kleiner Seitenhieb, denn eigentlich wollte er das Unheil. Aber wie gesagt, das sind noch so die Vorstellungen von damals.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Um nochmal auf Abraham zurückzukommen, das ist auch feiern. Da heißt es doch am Anfang, und Gott sprach zu Abraham, geh auf den Berg und nimm deinen Sohn und bring ihn als Opfer dar.
Mhm, aber es steht nicht dabei, welcher Gott.
Ja, es steht auch nicht da, dass es ein anderer Gott war.
Aber unser Gott,
das ist
ausgeschlossen, dass es...
Das kriegt doch die Geschichte eine ganz andere Wendung.
Wenn was?
Wenn ich weiß, dass das ein anderer Gott war und nicht der Gott, an den Abraham gehört.
Also für ich käme in theologische Krise, wenn ich glauben würde, dass Gott, dass der Gott Yahweh sagt, du sollst deinen Sohn schlachten.
Da
kriege ich kalte Füße, ja. Also von daher.
Aber das steht doch so da, ist doch eigentlich.
Ja, es steht unbestimmt da. Es steht nicht da. Abraham kannte ja den Gott Yahweh gar nicht. Der hat sich ja erst offenbart. Aber er kannte andere Götter aus Chaldea.
Ja, ne? Aber das ist ja nicht vorausgesetzt. Weiß ja keiner, der normalerweise die Bibel liest.
Deswegen war lange Zeit verboten, so dass man die Bibel liest.
Also das kann es ja
bitte
nicht.
Was?
So wörtlich dürfen wir die Bibel insgesamt nicht nehmen. Also tut mir leid, aber ja. Das geht nicht, glaube ich.
Also wir lesen die Bibel heute mit anderen Augen als noch vor vielen Jahren.
Unbedingt.
Deswegen kommen wir ja zusammen. Ganz schön und ganz viel ist von Barmherzigkeit die Rede im Buch Tobit. Der Tobit war der Vater von Tobias und es war ein Guter, der viele Werke der Barmherzigkeit getan hat, und der wurde von seiner Frau ziemlich geschimpft. Und das Gröbste, was sich dieser Tobit geleistet hat, das war, dass er einen Toten begraben hat. Das war ja im Judentum sowieso ganz was Schlimmes, weil da wurde man unrein. Wenn man eine Leiche anfasst, wird man unrein. So, und dieser Tobit hat einen toten Fremden, glaube ich sogar, hat er begraben und hat sich unter die Stadtmauer gelegt. Ich weiß nicht, war er da mit den Soldaten unterwegs. Ich muss ihn nochmal genau nachlesen. Jedenfalls ist er blind geworden, weil ihm ein Vogel in sein Auge gekleckert hat. Und dann hat ihn die Frau gesagt, das hast du jetzt davon, von deiner Barmherzigkeit. Wärst du nach Hause gekommen, hättest den Toten tot sein lassen, dann wäre dir dieses Schlimme nicht passiert. Also auch da wieder so die Frage, passiert einem Glück, wenn man was Gutes tut oder wenn man das Schlechte tut, da kommt Tun-Ergehens-Zusammenhänge kommen schon wieder ganz kritisch in den Blick. Also jedenfalls im Buch Tobit ganz vieles, weil er ein guter Mensch war, wird immer davon gesprochen, dass er viele Werke der Barmherzigkeit getan hat. Es gibt, ich habe so ein bisschen geblättert, das Wort über die Barmherzigkeit kommt in der Einheitsübersetzung 20 Mal vor, das heißt 20 verschiedene Stellen berichten von der Barmherzigkeit, aber ich zitiere jetzt nicht alle. Zu den Schönen gehört, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, denn die machen es ja so wie Gott, also sind sie ihm besonders nahe. Und dann im Matthäus-Evangelium, 12. Kapitel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich nicht opfern, denn die Pharisäer haben kräftig geopfert. Aber beim Propheten heißt es eben, Barmherzigkeit will ich nicht opfern, dann hättet ihr Unschuldige nicht verurteilt. Ich verkürze es jetzt ein bisschen, weil schon vieles gesagt worden ist, auch gerade bezüglich der Werke der Barmherzigkeit. Das ist ja, also wenn man bedenkt, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die sind eingeflossen in unser Strafrecht. Die werden bestraft, wenn man erste Hilfe nicht leistet. Also wenn man einen verhungern lässt, dann wird man bestraft. Oder auch wenn man jemanden verdursten lässt und so weiter. Also so viel ist in unserem christlichen Kontext, in unserer christlichen Kultur schon, hat sich festgesetzt aus den Quellen der Evangelien, weil das einfach eine Zivilisation prägt, solche wichtigen menschlichen Sachen.
Ja? Aber das führt zu einer Verrechtlichung. Und eine Verrechtlichung ist was anderes als eine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist etwas, was man nicht einfordern kann, was aber jemand leisten kann. Also, aber das andere ist sozusagen, du hast. Das ist ein Unterschied. Naja. Ich glaube zwar auch, dass unser Recht sehr christlich geprägt ist. Und es ist sehr schade, dass eben solche Worte wie Barmherzigkeit an deinem täglichen Umgang nicht mehr vorkommen. Das ist natürlich eine, wie soll man sagen, ja, eine Verrohung kann ich nicht sagen, Verringerung. Das ist im Grunde schon. Aber ich glaube, das ist. Mit
Barmherzigkeit
sollte man aus dem rechtlichen Kontext rauslassen. Denn es ist nicht einklagbar. Auch beim Richter
nicht. Ja, das würde ich jetzt nicht ganz unterstreichen, denn der Gutsherr, der seinem Knecht so viel nachgelassen hat, der dann seinerseits zu einem anderen Mitknecht eingefordert, der hatte schon gefordert, dass er auch seinerseits, hättest du nicht auch dem gegenüber barmherzig sein können. Also es ist schon ein Anspruch von Gott gegenüber, ich bin euch
das
so.
Ist ja, eben. Das ist also ein Anspruch von Gott an uns, ist ein anderer, aber der im Recht. Also der
klar, im Strafrecht natürlich nicht, klar. Ja,
das ist schon aber klar. Es ist doch erfreulich.
Ja.
Also ich finde es erfreulich, dass unser Rechtssystem solche Dinge aufgreift.
Ja.
Also es könnten nur noch so, viel mehr sein.
Nur so lebt eine Gesellschaft.
Da bin ich anderer Meinung. Ich finde, das sollte man schon auseinanderhalten, wenn wir sehen auf diese moralische, das tut man oder so weiter und so fort. Das ist zweischneidig gestellt. Also aber bei Barmherzigkeit würde ich aus dem rechtlichen Zusammenhang rauslassen, weil das ist was anderes, Gott verlangt.
Es ist nicht messbar, ja.
Aber es ist ein etwas anderes.
Nicht, dass wir uns missverstehen. Sie sprechen jetzt von dem Begriff der Barmherzigkeit, aber ich spreche von diesen einzelnen speziellen Werken, die zum Teil in unserem Rechtssystem drin sind und über die ich mich freue. Also das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Ne? Das sind auch nochmal zwei Ebenen.
Ja, gut.
Und ich freue mich, dass jeder verpflichtet ist, wenn einer verletzt ist, im Straßenverkehr oder sonst wo, Erste Hilfe zu leisten.
Ja, ja natürlich.
Ja. Und so gut er kann.
Ja. Naja, und was Sie vorhin sagten, mir war das nicht präsent, dass man sich verunreinigte im Judentum. Wenn man Leichen anfasse, dann ist es ja viel verständlicher, wenn gesagt wird, ihr sollt die Leichen bestatten. Also das, wenn man das vorher nicht weiß, dann ist es so eine allgemeine Bestimmung. Ne? Aber hier ist es, verhaltet euch doch mal anders.
Ja, ja. Ja, deswegen habe ich Schwierigkeiten zum Beispiel mit dem Samariter. Ja, da wird gesagt, der Böse geht vorbei, der Levit geht vorbei. Warum gehen die vorbei? Natürlich, weil sie unrein geworden wären, wenn sie. Und sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Sie waren auf der Pilgerreise, ja? Sie durften sich nicht.
Sie mussten zum Dienst.
Ja, sie waren im Dienst sozusagen.
Und wenn der blutig liegt, Blut anzufassen, macht unrein.
Ja, ja, also insofern, das zum Beispiel. Also das tue ich immer, weil auch das gehört irgendwie dazu, dass man Prioritäten setzt. Glaube ich, ja, so ist
egal. Okay. Ich schließe mit drei Aphorismen ab, denn das Thema, das könnten wir noch lange. Der lustigste Aphorismus kommt aus China. Narren wissen nie etwas von Barmherzigkeit. Also wer schlau ist, der ist auch barmherzig, genau. Dann einen Spruch von einem, den ich nicht kenne. Barmherzigkeit ist leichter zu üben als Gerechtigkeit.
Stimmt.
Stimmt. Und schließlich der letzte schönste Aphorismus. Barmherzigkeit ist der Schlüssel zum Himmelreich.